Der Predigtext für den heutigen Sonntag, der steht im Markus-Evangelium im Kapitel 10 und ich lese uns die Verse 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als Jesus aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Weg, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Lebendiger Gott und Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken. Danken für diesen Morgen, auch wenn er an diesem Ort und an vielen Orten in unserem Land darüber hinaus in ungewöhnlicher Weise heute stattfindet. Ja, viele von uns sind es gewohnt, gut gewohnt, an einem Sonntagmorgen sich auf den Weg zu machen in unsere Gemeinden, in den Gottesdienst. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir so viele Jahre und Jahrzehnte so in ganz besonderer Weise nutzen konnten. Und umso mehr danken wir dir heute Morgen, dass wir über diese ungewöhnliche Form des Livestreams miteinander und mit dir verbunden sind. Du bist unser Herr, du bist unser Gott und dir geben wir die Ehre. Auch an diesem Morgen kommen wir zu dir und bitten dich um ein Wort des Lebens von dir. Bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns gut versorgt an den verschiedensten Orten und Stellen, wo wir sind. Und natürlich kommen wir an diesem Morgen auch zu dir und bitten dich mit ganz, ganz vielen Christen auf dieser Erde, dass du in deiner großen Barmherzigkeit und Liebe dich uns zuwendest, dass du uns hilfst, dass du uns auch durch diese Krise mit ihren ganz unterschiedlichen Schattierungen gut hindurchhilfst und es zu einem guten Ende bringst. Wir möchten dich ganz herzlich für die bitten, die in unterschiedlicher Weise jetzt besonders gefordert sind, auch in unserem Land. Wir danken dir, dass du sie segnen kannst, dass du ihnen Kräfte geben kannst, dass du ihnen helfen kannst und dass du sie auch hilfreich machen kannst für unser Land, für viele Menschen. Wir bitten dich für uns, die Jesus-Leute, dass wir zusammenstehen, dass wir mithelfen, dass wir auch betend einstehen vor dir und dass wir geleitet und gelenkt werden durch dich, durch deinen guten Geist. Ja, und wir sind absolut überzeugt davon, dass du Regie führst, dass du der Herr bist, der nicht nur Himmel und Erde gemacht hat, sondern sie auch erhält, dass du dich um deine Welt kümmerst, dass du dich um jeden einzelnen Menschen kümmerst, auch um uns. Wir danken dir dafür und wir preisen dich und geben dir auch an diesem Tag die Ehre und den Lobpreis. Und nun gilt auch für unser Zusammensein das, was wir schon manches Mal gebetet haben. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken, mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen, das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestellt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Was ist das für ein ganz außergewöhnlich richtig schöner Text? Was hat dieser Mann das richtig gut erlebt, dass er tatsächlich hier Jesus begegnet ist, in einer Art und Weise, wie man sich gar nicht richtig vorstellen kann. Viele von uns haben ja in den vergangenen Zeiten miteinander das Markus-Evangelium gelesen. Und in diesem Markus-Evangelium findet sich nun dieser Text an einer ganz entscheidenden Stelle. Das ist ja nicht irgendeine Heilungsgeschichte. Es gibt richtig viele Heilungsgeschichten. Aber Markus hat das einmal ganz bewusst so konzipiert, dass er diese Heilungsgeschichte an eine zentrale Position des Evangeliums gestellt hat. Sie müssen sich das vorstellen, als Markus das Evangelium konzipiert hatte, hatte er ja unendlich viel Material. Und aus diesem Material konnte er auswählen. Und das Material, was er hatte, hatte viele Heilungen, auch viele Blindenheilungen. Und jetzt setzt er hier an Kapitel 10 diese Heilung von diesem blinden Bartimäus. Wir können uns das so vorstellen, Sie überlegen sich, von einem Menschen eine Biografie zu schreiben. Sie haben vielleicht Material für 33 Jahre. Nehmen wir mal die Zahl an, die bei Jesus da war. Was schreiben Sie von ihm? Was berichten Sie von ihm? Was ist Ihnen wichtig? Markus macht es so, dass er erst einmal die ersten 30 Jahre einfach komplett wegstreicht. Die scheinen ihm gar nicht relevant zu sein. Er konzentriert sich bei seinen 16 Kapiteln auf die ersten 10 Kapitel, um die ersten 3 Jahre von Jesus, die Jahre 30 bis 33, zu beschreiben. Und diese Jahre, die er da hat, nimmt er in die ersten 10 Kapitel. Und dann nimmt er noch einmal uns mit in eine letzte Woche, die Passionswoche, die Woche von Palmsonntag bis Ostersonntag. Und für diese Woche braucht er wiederum jetzt tatsächlich 6 Kapitel. Das heißt, Sie brauchen gar kein Theologiestudium, um zu begreifen, dass für einen Mann wie Markus von vornherein klar war, wenn ich irgendetwas von Jesus zu berichten habe, wenn ich seine Biografie zu schreiben habe, dann habe ich eigentlich keine Biografie zu schreiben, sondern eine Sterbensgrafie. Ich habe etwas zu schreiben, wo es um seinen Tod ging. Und deswegen ist diese letzte Woche die ganz entscheidende Woche. Und die beginnt im Markus-Evangelium in Kapitel 11. Also unmittelbar nach unserem Text. Nach unserem Text beginnt die letzte Woche im Leben von Jesus Christus. Die wichtigste Woche überhaupt. Und innerhalb dieser wichtigsten Woche der wichtigste Tag, nämlich der Karfreitag, dass Jesus Christus seinen Weg nach Jerusalem gegangen ist und dass er dort gestorben ist. Das ist das Zentrale im Leben von Jesus Christus. Davon ist Markus und davon sind alle Christen aller Zeiten überzeugt. Und unmittelbar vor diesem Weg hinauf nach Jerusalem ist an der tiefsten Punkte der Erde, im Jordangraben in Jericho, Jesus unterwegs und begegnet dort diesem Bartimäus. Das allein macht uns schon klar, diese Geschichte ist nicht irgendeine Heilungsgeschichte, es ist die letzte und es ist die Geschichte von einem Blinden, der geheilt wird. Schon davor erleben wir im Markus-Evangelium, dass Jesus immer wieder andeutet, dass er sterben wird. Wir haben diese 3 Ankündigungen seines Leidens und Sterbens. Und wenn Sie Ihre Bibel vor sich haben, dann können Sie entdecken, dann ist das in Vers 45, es auch heißt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das heißt, auch da entdecken wir tatsächlich unmittelbar vor unserem Text, kommt auch das Thema vom Leiden und vom Lösegeld und vom Sterben von Jesus. Und hier erleben wir das allererste von dieser Bartimäus-Geschichte. Wir haben es hier mit einer bewegenden Passionsgeschichte zu tun. Die Bartimäus-Geschichte ist eine bewegende Passionsgeschichte. Und die Geschichte berichtet nun von einem Blinden. Dass ein Blinder ein schweres Schicksal hatte, das ist ganz klar. Und dass ein Blinder hier jetzt auch erlebt, dass er nicht nur äußerlich eingeschränkt ist, sondern dieser Blindheit auch noch die Armut und die soziale Ausgrenzung dazu gehört, auch ganz klar und eindeutig. Und dass der Mann ein unglaubliches Wunder erlebt, auch richtig. Aber das Entscheidende an der Bartimäus-Geschichte ist, dass wir aus der Bibel wissen, dass Blindheit nicht nur ein äußeres Geschehen ist, sondern auch ein inneres geistliches Geschehen ist. Das kann man an den unterschiedlichsten Stellen tatsächlich festmachen. Man kann es zum Beispiel festmachen am letzten Buch der Bibel. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, berichtet uns Johannes, dass Jesus in Kapitel 3 davon redet, dass er einer Gemeinde, der Gemeinde in Laodicea, rät, sich eine Augensalbe zu kaufen, damit sie sehen können. Damit schon deutlich, es geht nicht um eine äußere Blindheit, eine äußere Augenerkrankung. Es geht um eine innere Augenerkrankung, um ein inneres geistliches Nicht-Sehen-Können. Und das nimmt die Bibel immer wieder auf, dieses Phänomen, dass die Blindheit nicht nur für eine äußere Blindheit steht, sondern für eine geistliche Blindheit steht. Dass der Mensch nicht in der Lage ist, den lebendigen Gott zu sehen, wahrzunehmen. Dass er keinen Kontakt, keine Gemeinschaft mit Gott hat. Das entdecken Sie zum Beispiel auch beim Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat auf seinen Missionsreisen immer und immer wieder das Evangelium von Jesus Christus verkündet. Und er schreibt einmal einer Gemeinde, der Gemeinde in Korinth, im 2. Korintherbrief in Kapitel 4, dass der Gott dieser Welt, also der negative Gott, der Götze, der dämonische Gott dieser Welt, den Menschen den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Das heißt, der Mensch ohne Jesus Christus wird beschrieben als ein Mensch, der eigentlich blind ist, der eigentlich nicht sehen kann. Es gibt eine ganz eindrucksvolle Stelle bei Paulus, wo er in Kapitel 26 in der Apostelgeschichte einen Termin hat beim damaligen Statthalter, beim römischen Statthalter, bei Festus. Und bei diesem Termin im Palast des römischen Statthalters in Caesarea Maritima, da am Mittelmeer, ist nicht nur Festus und sein Hofstaat da, sondern auch der damalige jüdische König Agrippa mit seiner Frau, die sind auch da und sie unterhalten sich mit diesem Staatsgefangenen, mit diesem Paulus. Und in diesem Zusammenhang berichtet Paulus von seiner Bekehrung zu Jesus Christus und von dem Auftrag, den ihm Gott gegeben hat. Und dabei sagt er folgenden Satz, dass Gott ihm gesagt hat, ich will dich, den Paulus, senden zu den Heiden, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Wiederum dieses Phänomen Blindheit als ein Phänomen inneren Zustandes. Meine Beziehung zum lebendigen Gott ist gestört. Ich bin nicht sehend, was Gott betrifft. Und deswegen sagen natürlich die großen Reformatoren, die sagen, wenn sie den Bartimäus sehen, dann sagen sie, das sind wir. Wir sind die Blinden, wir sind die Bettler, wir sind die, die es nicht sehen können, die es nicht wahrnehmen können. Und wir haben auch keine Chance von unserer Seite aus, daran irgendetwas wirklich zu ändern und zu lösen. Unsere Lage ist absolut hoffnungslos. Wir packen das nicht, wir kriegen das nicht hin. Und das ist ja etwas, was wir ja natürlich ein ganz klein wenig in diesen unmöglichen Zeiten erfahren, dass wir Menschen gar nicht so nett und so freundlich und so harmlos und so solidarisch sind, wie wir es immer denken. Sodass ganz, ganz vieles in unserem Leben nur so eine Decke, nur so eine Kruste drauf ist. Und sobald das ein bisschen sich ändert, da reagieren wir ganz anders. Da merken wir, wie ganz andere Kräfte in uns plötzlich sichtbar werden. Ja, nicht nur bei den anderen, auch bei uns sichtbar werden. Und das betrifft ja nicht nur unser Miteinander. Das betrifft jetzt tatsächlich auch unsere Beziehung zu Gott. Dass wir weiterleben ohne ihn, dass wir auch leben gegen ihn und gegen seine Ordnungen. Und dass wir in der Hinsicht tatsächlich blind sind. Und wir brauchen einen, der uns aus dieser Blindheit, aus diesem Unerlöstsein herausholt. Und das ist dieser Jesus. Denn dieser Jesus an dieser Stelle ist ja nicht nur dafür da, dass er diesem Bartimäus tatsächlich jetzt das äußere Augenlicht wiedergibt, sondern dieser Jesus ist tatsächlich dazu da, dass er auf dem Weg ist nach Jerusalem und bereit ist, dort in Jerusalem sein Leben zu lassen und zu sterben. Er, dieser Jesus von Nazareth, wie er genannt wird, dieser Sohn Davids, wie er hier genannt wird, der geht hinauf nach Jerusalem und der stirbt tatsächlich in Jerusalem für die Blindheit, für die Gottlosigkeit, für die Schuld aller Menschen. Paulus kann das mal sehr deutlich sagen im Römerbrief, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, nicht, weil wir so ganz nett und so freundlich und so harmlos und so liebevoll und so nett unterwegs waren, sondern er schreibt im Römerbrief im 5. Kapitel, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren, als wir schwach waren, als wir gottlos waren. Für solche Leute ist Jesus gestorben. Und das steht über diesem Text in ganz großer Schönheit, dass Jesus Christus seinen Weg geht für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde, damit er aus seiner Blindheit, aus seiner Gottlosigkeit, aus seiner Gottferne herauskommt und tatsächlich das Licht des Glaubens sehen kann und zu Jesus Christus kommt. Und wenn man sich jetzt fragt, warum das dieser Gott macht und warum er seinen Sohn Jesus Christus dafür geschickt hat, dann landen wir bei einer weiteren Besonderheit dieses Textes, nämlich, dass wir ja erfahren, wie dieser Blinde heißt. Normalerweise erfahren wir das gar nicht, wie die Personen heißen, die da von Jesus geheilt worden sind. Das waren ja viele. Wir erfahren von ganz, ganz wenigen Menschen nur, wie ihr Name war in ihrer Begegnung mit Jesus. Bei Bartimäus wissen wir es. Es wird deutlichst gesagt im Markus-Evangelium, vielleicht allein deswegen, weil der Mann offensichtlich in der Gemeinde damals noch bekannt war. Aber auch dieser Name Bartimäus, der Sohn des Timäus, wird deutlich beschrieben, weil dieses Wort Sohn des Timäus, Bartimäus, das heißt, er ist der Wertvolle, er ist der Geachtete, er ist der Wichtige, der Bedeutsame. Es heißt einmal im großen Propheten Jesaja in Kapitel 43, nach der Frage, warum das der Messias alles für sein Volk Israel und für die Welten tut, da heißt es, weil du so wertvoll in meinen Augen bist und weil ich dich so lieb habe. Darum macht das Gott. Und darum ist das das Allererste, was in diesem Text drinsteht, dass wir es bei der Bartimäus-Geschichte mit einer bewegenden Passionsgeschichte zu tun haben, dass wir wissen, dass tatsächlich Jesus Christus seinen Weg zum Kreuz auf Golgatha gegangen ist. Und für alle Christen aller Zeiten ist deswegen die Mitte ihres Glaubens nicht einige gut herausragende, wichtige Worte von Jesus, sondern das eigentliche Wichtige von Jesus ist das Kreuz von Golgatha. Da ist das Allerwichtigste überhaupt passiert. Und wir danken unserem Gott, dass wir teilhaben dürfen daran, an seiner Liebe und dass wir solche Bartimäuse sind, solche wertvoll Geachtete, für die er das dann tatsächlich getan hat. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir es nicht nur mit einer bewegenden Passionsgeschichte hier zu tun haben, sondern dass das natürlich auch eine wirklich beglückende Wundergeschichte ist. Klar, hier passiert ein Wunder, ein absolutes Wunder. Und das ist das, was wir an Jesus Christus kennen, schätzen, lieben, dass ihm alle Möglichkeiten offen stehen. Er kann zu allen Zeiten alles tun. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Es heißt von ihm, alles dient ihm. Alles muss so geschehen, wie er das will. Ihm, diesem Jesus, sind keine Grenzen gesetzt. Ein Unmöglich gibt es bei diesem Jesus nicht. Und deswegen passiert hier ein wunderschönes Wunder, ganz eindeutig. Aber dieses Wunder ist jetzt eben nicht nur eine äußere Heilungsgeschichte, sondern die Erfahrung, dass wirklich auch hier ein solches Wunder passiert, dass ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und allein, dass dieser Bartimäus ruft, ist ja schon ein Wunder. Ganz viele rufen ja gar nicht. Die rufen ja gar nicht. Die haben gar keine Sehnsucht nach diesem Gott. Und wenn einem das schon geschieht, dass ein Mensch ein Interesse bekommt an Gott, dass er seinen Namen nennt, dass er anfängt zu rufen, dann da hat ein Wunder schon begonnen. Und deswegen ist ja das Schöne in dieser Bartimäus-Geschichte, dass es von diesem Bartimäus heißt, als er von Jesus von Nazareth hörte, da fing er an zu schreien, zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und kaum fängt der Mann an zu rufen, kommen auch schon eine ganze Reihe und sagen, ruf nicht so laut, das ist absolut unpassend, das stört, das ist jetzt nicht angemessen. Und man könnte denken, der Bartimäus zieht jetzt zurück, aber denkst du, der Bartimäus macht genau das Gegenteil. Er sieht seine Chance gekommen und fängt noch lauter an zu rufen, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und wenn Menschen anfangen, zu Gott zu kommen und zu rufen und zu schreien, den Namen von Jesus zu nennen, da beginnt ein Wunder. Und dieses Wunder hat hier im Leben von Bartimäus angefangen. Dieses Wunder hat dazu geführt, dass der Bartimäus erlebt, dass dieser Jesus Christus tatsächlich für ihn stehen bleibt. Und jetzt wird das in dieser kurzen Geschichte, Sie müssen das nochmal nachlesen, beschrieben wie bei einer königlichen Audienz. Der König bleibt stehen in dieser Prozession, diesem Weg, und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her, er lässt bitten. Das Personal läuft und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und er wirft seinen Mantel von sich, springt auf und kommt tatsächlich zu Jesus. Er darf unmittelbar in die Gegenwart von Jesus treten, unmittelbar in die Gegenwart von Gott treten und darf seinen Wunsch tatsächlich äußern. Er darf die Bitte vor dem König nennen, was willst du, dass ich dir tun soll? Rabuni, Meister, Herr, dass ich sehen werde. Und der König Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und tatsächlich in diesem Augenblick wird dieser Mann sehend. Und sehen Sie, jetzt eben nicht nur äußerlich sehend, wunderbar das auch, sondern innerlich sehend, der kommt zum Glauben an Jesus Christus. Ich weiß, dass ganz, ganz viele, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, dass ganz, ganz viele von Ihnen, von euch das erlebt haben, wie sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Dann ist genau dieses Wunder passiert. Jeder Jesusweg fängt mit einem Wunder an. Jeder Jesusweg fängt mit einem Wunder an. Ohne ein Wunder beginnt kein Jesusweg. Dass der lebendige Gott in unser Leben hineingesprochen hat, dass er uns eine Sehnsucht geschenkt hat, dass er unseren inneren Menschen aufgeweckt hat, dass wir seinen Namen angerufen haben, dass wir angefangen haben, mit ihm Kontakt aufzunehmen, das lässt sich alles auf ein riesengroßes Wunder zurückführen. Ohne dieses Wunder am Anfang kein Leben mit Jesus Christus. Es gibt ein uraltes Lied, wir kennen es vor allem aus dem Englischen, Amazing Grace, aber wir haben es ja auch ins Deutsche übersetzt bekommen und dann heißt es da in der ersten Strophe, O Gnade Gottes wunderbar, hast du errettet mich, ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Das ist die Bartimäus-Geschichte. Und wenn Sie mit mir zu diesen Sehenden gehören, dann sind Sie mit mir, unserem Gott, unendlich dankbar dafür, dass er das getan hat, dass er sie tatsächlich sehend gemacht hat. In der letzten Strophe heißt es dann, wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit. Und tatsächlich, das ist jetzt das große Grundwort, das in ihr Leben hineingekommen ist, dass der lebendige Gott ihnen Gnade geschenkt hat. Das ist ein uraltes Wort und eigentlich sagt dieses uralte Wort nichts anderes als das, was wir im Deutschen mit Geschenk beschreiben. Ich hab ein Geschenk bekommen. Der lebendige Gott ist in mein Leben hineingetreten. Ich durfte zum Glauben an ihn kommen. Er hat mir meine Schuld vergeben. Und jetzt bin ich einer, den die Gnade gefunden hat. Ich bin einer, der ein riesengroßes Geschenk bekommen hat. Und als einer, der ein Geschenk bekommen hat, darf ich leben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie ein Geschenk bekommen haben, also ein richtiges Geschenk, ein großes Geschenk, ein riesengroßes Geschenk. Was machen Sie dann? Ich denke, Sie sagen das, was alle sagen. Sie sagen, danke. Und damit gehört dieses Wort als Grundwort zu uns als Christen dazu. Ich möchte das so erklären. Wir haben ja auf der Langensteinbacher Höhe auch die Aufgabe dann, das ist auch meine Aufgabe, immer wieder auch Dankbriefe zu schreiben. Wenn Personen uns Geld spenden, dann bekommen sie eine entsprechende Bescheinigung und auch einen Dankbrief. Und natürlich unterschreibe ich mit ganz großer Freude diese Dankbriefe, das ist ja klar. Und dann schreibe ich immer da auf der einen Seite eben eine Unterschrift drunter, A. Schäfer. Und daneben natürlich neben dem Formschreiben noch irgendeinen kurzen persönlichen Gruß. Und den beginne ich ganz, 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 ganz oft mit diesem Wort Danke. Ja, Danke. Und jetzt ist mir vor kurzem das so passiert. Ich war da so beim Unterschreiben, A. Schäfer. Und das mache ich ja nun wirklich zigtausendfach so in meinem Leben, dass ich da meine Unterschrift drunter setzen muss unter irgendwelche Sachen. Und im schon dran denken, dass ich ja schon gleich Danke sagen will, schreibe ich dann nicht A. Schäfer, sondern ich schreibe A. Danke. Und in dem Moment, wo ich da A. Danke schreibe und mich schon ärgere, weil ich dann dieses Formschreiben nochmal ausdrucken lassen muss, und dass das so sehe, A. Danke, denke ich, das ist es. Das ist eigentlich die schlichte Überschrift, dass das Thema das Motto, eigentlich eine Zusammenfassung von einem Leben von einem Menschen, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Danke. Danke, mein Gott, dass du mir das geschenkt hast, dass ich da sehend werden konnte, dass ich herausgekommen bin aus der Blindheit, dass ich zum Glauben an dich gekommen bin. Und das Besondere ist ja jetzt nicht nur, dass am Anfang ihres Weges mit Jesus so ein Wunder steht, sondern das Besondere ist, dass diese Wundergeschichten ja nicht aufhören. Dass sie ja nicht nur mal so einen Start bekommen und sagen können, jetzt darfst du mit Jesus leben und jetzt geh auch deinen Weg und jetzt bemühe dich und streng dich an und mach das Beste draus, sondern dass sie tatsächlich wissen, dass jeden Tag jetzt dieser Jesus Christus mit ihnen ist. Und fortan eine unendlich lange Geschichte von einzelnen Wundern tagtäglicher Erfahrung da ist. Wundergeschichten ihres Lebens. Wie fangen die an? Die fangen jetzt immer mit dem an, wie Bartimäus auch angefangen hat, dass sie wieder schreien. Ja, selbstverständlich. Ich schreie nicht nur einmal, wenn ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, sondern ich darf jeden Tag mit meinem Gebet, mit meinem Ruf unmittelbar in den Audienzraum dieses Gottes hineintreten. Jeden Moment darf jeder, der an Jesus Christus glaubt, in seine Gegenwart hineintreten. Das ist natürlich ein unglaubliches Vorrecht und Geschenk. Und wenn das dann so geschieht, dann hört er mich an. Und dann darf ich mit meinem Leben zu ihm kommen, mit dem, was mich jetzt heute beschäftigt. Ich darf mit meiner Schuld kommen, die auch heute mein Leben belastet. Darf heute wieder zu ihm sagen, vergib sie mir. Und dann gilt das, was Johannes sagt in seinem Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich darf mit meiner Schwachheit zu ihm kommen. Ich darf ihm das sagen, Kyrie eleison, du Sohn Davids, erbarm dich. Ich pack das nicht, ich schaff das nicht. Kümmere dich um meine Umstände. Und wenn du es willst, dass ich in diesen besonderen Umständen verharre und bleibe, dann musst du mir darin helfen und zur Verfügung stehen. Und er hört und schafft seine Wunder, seine täglichen Wunder. Und deswegen gehört tatsächlich zum Leben eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt, dieses eine Wort Danke, nicht nur an den Anfang, sondern in jeden Tag hinein. Auch gerade jetzt in jeden Tag hinein. Auch heute ist ein Tag, wo dieses Danke, 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 Danke uns bestimmen kann und bestimmen darf und bestimmen soll. Nicht A. Schäfer, A. Danke, dann wird das Motto, das Thema deines Lebens, ihres Lebens klar zum Ausdruck gebracht. Wenn wir die Bartimäus-Geschichte lesen und hören, dann haben wir nicht nur Teil an einer bewegenden Passionsgeschichte, dass Jesus, weil wir so wertvoll waren, für uns gestorben ist, sondern wir erleben auch eine beglückende Wundergeschichte, dass jeder von uns immer und immer wieder neu diesem Gott dankt, der ihm tatsächlich die Augen geöffnet hat und wir zum Glauben an ihn kommen durften. Eigentlich ist damit schon richtig viel gesagt zur Bartimäus-Geschichte. Aber vielleicht merken Sie ja, ich habe mir noch so ein bisschen was aufgehoben, was in dieser Bartimäus-Geschichte nicht unwichtig ist. Denn das Besondere bei den großen alten Auslegern ist, dass die nicht nur gesagt haben, wenn diese Bartimäus-Geschichte gepredigt wird, dann denkt dran zu sagen, dass Jesus heilen und Wunder tun kann. Dann denkt dran zu sagen, dass Jesus ans Kreuz geht, dass es eine Passionsgeschichte ist. Dann denkt dran, dass es eine Glaubens- und Nachfolgegeschichte ist. Sondern denkt auch dran, dass diese Geschichte eine wunderschöne Oster-Auferstehungs-Zukunftsgeschichte ist. Vielleicht sind Sie jetzt erst ein klein bisschen irritiert und verwundert, denn wir sehen hier ja Jesus unmittelbar auf dem Weg zum Kreuz, auf dem Weg zum Sterben. Und doch haben die ganzen großen alten Ausleger gesagt, guck weiter. Das ist nicht nur eine Passionsgeschichte, das ist tatsächlich eine Oster-, Auferstehungs- und Zukunftsgeschichte. Es ist eigentlich deine Zukunftsgeschichte, die Zukunft aller, die an Jesus Christus glauben. Wie ist das gedacht? Das ist so gedacht, dass wir ja wissen, dass dieser Jesus, der hier seinen Weg zum Kreuz auf Golgatha geht, dass der dort gestorben ist am Karfreitag, dass der ja dass er ja auferstanden ist. Der ist ja nicht im Grab, der ist ja nicht im Tod geblieben. Der ist ja tatsächlich aus dem Tod herausgekommen. Und der ist 40 Tage später aufgefahren. Im Himmelfahrtsfest feiern wir das. Und jetzt sitzt er zu Rechten Gottes des Vaters. Wir bekennen es im Glaubensbekenntnis. Und von dort wird er ja auch wiederkommen. Das heißt, er ist jetzt unmittelbar in der Welt des Vaters. Und in dieser Welt des Vaters hat etwas Faszinierendes getan. Er hat es uns gesagt, was er uns da getan hat. Er sagt, ich gehe hin zu meinem Vater und ich werde euch dort eine Stätte bereiten. Ich werde euch eine Wohnung bereiten. In meines Vaters Haus, so sagt es uns in Johannes Kapitel 14, sind viele Wohnungen und die bereite ich für euch vor. Und dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ganz zentral zum Glauben der Christen gehört dazu, dass der lebendige Gott uns in Jesus Christus nicht nur die Schuld unseres Lebens vergeben hat, uns nicht nur in die unmittelbare Gemeinschaft mit ihm berufen hat, dass wir zum Thron der Gnade kommen dürfen, jeden Tag neu mit ihm reden dürfen, auf ihn hören dürfen, seine Führung erfahren, sondern zum Glauben gehört zentral dazu, dass wir eine riesengroße, begründete Zukunftshoffnung haben. Und diese riesengroße, begründete Zukunftshoffnung besteht tatsächlich darin, dass der lebendige Gott uns bei sich für immer im Himmel in der Ewigkeit haben will. Dieses Vorrecht ist ja keine Nebensache unseres Glaubens. Dieses Vorrecht öffnet für uns natürlich einen riesigen Horizont und gibt unserem Leben eine komplett andere Perspektive. Und das merken natürlich Christen ganz besonders in diesen Zeiten, wie unwahrscheinlich beschenkt und reich sie durch Jesus Christus geworden sind. Wir erleben das, dass das, was der Hebräerbrief uns sagt, dass wir Menschen beständig Angst haben vor dem Tod. Wir erleben das. Und jetzt hat einer für uns den Tod besiegt und nimmt uns mit hinein ins Leben. Deswegen gilt das, was Martin Luther in seiner großen Auslegung zu Lazarus gesagt hat. Das alte Liedlein gilt nicht mehr. Das alte Liedlein hieß, wir sind im Leben ununterbrochen vom Tod umfangen. Das alte Liedlein gilt für die Jesusleute nicht mehr. Jetzt gilt das andere Lied, wir sind im Tod ununterbrochen vom Leben umfangen, weil Jesus da ist. Und weil Jesus tatsächlich uns in sein Leben mit hineinholen will. Das ist für uns ein riesengroßes Geschenk, dass wir uns das vergegenwärtigen, dass wir hier in der Bartimäus-Geschichte eine befreiende Zukunftsgeschichte vor uns haben. Und dann kriegt diese Audienz des Bartimäus noch einmal einen ganz anderen Charakter. Spüren Sie das? Den Charakter bekommt die Bartimäus-Geschichte dann, dass wir ja dann diesen Bartimäus noch einmal sehen, wie er in seiner Eingeschränktheit da leben muss. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, leben immer noch in vielen Eingeschränktheiten, natürlich. Einer der Ausleger hat gesagt, dass Jesus die Nacht ansieht, in der wir zu leben genötigt sind. Das sind die ganz unterschiedlichen Nächte, die uns da jetzt eben tatsächlich Jesus so zumutet. Und dann wissen wir, dass wir jetzt noch nicht im Schauen, sondern nur im Glauben unterwegs sind. Dass alle Christen darauf warten, dass sie aus dem Glauben, aus dem noch nicht sehen, zum Sehen tatsächlich kommen. Und deswegen ist diese Textstelle für uns eine der ganz großen Zukunftstextstellen. Wie kann ich Ihnen das am allerbesten versuchen zu erläutern? Ich greife ganz weit zurück. Einer der ganz großen Ausleger der alten Geschichte war Ambrosius. Und Ambrosius hat es einmal so erklärt. Er hat gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt den Dominus Transiens. Das ist der vorüberziehende Herr. Der vorüberziehende Herr, der hört euch. Der hört euer Rufen. Der hört auch das Rufen aus der Nacht. Und dann gibt es einen ganz bestimmten Tag für jeden Menschen, der an ihn glaubt, wo aus dem Dominus Transiens, aus dem vorüberziehenden Herrn, es zu einem Dominus Stans kommt, zu einem tatsächlich stehenbleibenden Herrn. Und wenn dieser Herr dann für uns stehen bleibt, dann sagt er, ruft ihn her. Dann ruft er tatsächlich uns in seine unmittelbare Gegenwart. Das ist dann tatsächlich der Termin, den der lebendige Gott für einen jeden von uns bestimmt hat, wo uns aus dieser Zeit, aus dieser Welt, aus diesem alten Leben herausholt, in seine unmittelbare Gegenwart hinein. Und der Bartimäus, der zögert gar nicht, der macht das sofort. Es wird so wunderbar beschrieben in unserem Text, er warf seinen Mantel von sich. Der Mantel, das ist das alte Leben, das, was er nicht mehr braucht, das, was hier zurückbleibt, das, was dann ein paar Tage später in Bild gesprochen beerdigt werden kann, das braucht er nicht mehr. Und verstehen Sie, lassen Sie mich das Ihnen so sagen und auch Ihnen das wirklich deutlich sagen. Die Umstände Ihres Mantels, die bestimmt der Allmächtige, die bestimmt der Allmächtige. Ob ich herausgeholt werde in einem Herz-Kreislauf-Versagen, ob ein demenzielles Syndrom mein Leben am Ende setzt, ob irgendein Virus mich erwischt, ob ich irgendwo mit sonst einem Problem unterwegs bin, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt sagt er und nur er, der lebendige Gott, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, du darfst in meine Gegenwart treten, du darfst zu mir kommen. Und tatsächlich, der Bartimäus tritt in die Gegenwart von Jesus Christus. Herr, darf ich dich jetzt sehen? Und Jesus sagt ihm, ja, jetzt darfst du mich sehen. Jetzt darfst du mich sehen. Es gibt eine ganze Reihe, die ähnlich wie ich das Vorrecht hatten, eine christliche Sozialisation erlebt zu haben, die von Anfang an mit hineingekommen sind, die Kinderbibeln bekommen haben. Und ich erinnere mich immer noch an die Kinderbibel, die mich bestimmt hat. Da war unter anderem auch die Geschichte von dem Bartimäus dabei. Und dann sehen Sie in dieser Kinderbibel ganz eindrucksvoll, wie dieser Bartimäus so eine Binde um die Augen hat und eben als Blinder gekennzeichnet ist. Und dann kommt das Bild, wo Jesus ihm diese Binde abnimmt. Und dann sehen Sie in zwei ganz strahlend helle Augen eines Menschen, der zum ersten Mal sehen kann. Ein Bild, das Sie ja gar nicht mehr vergessen können. Zum ersten Mal kann dieser Bartimäus sehen. Und sehen Sie, das gehört zum Glauben der Christen entscheidend dazu. Dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt unser Herr aus dem Dominus Transiens, aus dem vorüberziehenden Herrn, für uns ganz individuell zum Dominus Stans, zum stehenbleibenden Herrn wird und uns herausruft aus dieser Zeit, aus der noch nicht Sichtbarkeit, in seine Welt, in die Sichtbarkeit. Wie das die Apostel sagen? Die Apostel sagen das zum Beispiel so, ihr werdet euch freuen mit einer unaussprechlichen und herrlichen Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Oder wir werden jetzt in einer Zeit sein, wo wir ihn noch nicht sehen, sagt Johannes. Aber das wird zentrale Hoffnung sein. Wir werden seiner Gegenwart sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn das unser Leben bestimmt, dann ist natürlich etwas ganz Entscheidendes passiert. Dann begreifen wir, und das ist zentral für unseren christlichen Glauben, dann begreifen wir das, was so wichtig ist, dass unser Leben, unser irdisches Leben, ein Ziel hat. Und das Ziel ist, anzukommen bei Jesus Christus. In dem Sinn warten Christen nicht ihr Lebensende ab, sondern warten auf den Lebensanfang zu. Ein Leben von einem Menschen, der an Jesus Christus glaubt, läuft nicht ab. Und er kämpft auch nicht um die letzten paar Körnchen, die noch durch die Sanduhr seines irdischen Lebens rinnen, sondern er weiß sein Leben anlaufen auf den Tag, an dem Jesus Christus uns aus dieser Zeit in seine Welt hineinruft. Im Propheten Jesaja heißt das dann einmal so, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Wer das weiß, der liest die Bartimäus-Geschichte noch einmal ganz anders. Dann haben wir in dieser Bartimäus-Geschichte es tatsächlich mit unserer wunderschönen Zukunftsgeschichte zu tun, mit einer befreienden Zukunftsgeschichte zu tun. Und so können die, die an Jesus Christus glauben, mit dieser Bartimäus-Geschichte die nächsten Schritte ihres Lebens unter die Füße nehmen. In verwirrenden, bedrückenden, manchmal auch schwierigen Zeiten, ja. Aber tatsächlich im Wissen, ich habe Teil an einer bewegenden Passionsgeschichte. Jesus ist mein Herr, für mein Leben, meine Schuld gestorben. Ich war so wertvoll und bin so wertvoll für ihn, dass diesen Weg ans Kreuz für mich gegangen ist. Ich erlebe eine beglückende Wundergeschichte. Nicht nur einmal, sondern jeden Tag neu. Und über ihrem und meinem Leben steht dieses eine kleine Wort: Danke. Danke für die Gnade meiner Beziehung zu dir und danke für die täglichen Wunder deiner Präsenz in meinem, in unserem Leben, in dieser Welt. Und über den Tagen, die vor uns liegen, steht, dass die Bartimäus-Geschichte eine befreiende Zukunftsgeschichte ist. Dass da beschrieben wird, was die Hoffnung aller ist, die an Jesus Christus glauben. Eine bewegende Passionsgeschichte, eine beglückende Wundergeschichte, eine befreiende Zukunftsgeschichte. Ach, vergessen Sie mir in den kommenden Tagen den Bartimäus nicht. Amen. Lebendiger Gott und Vater, jetzt danken wir dir, dass wir in diesen Augenblicken durch Jesus Christus in deine Gegenwart hineintreten dürfen. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, geschickt hast. Wir danken dir dafür, dass er diesen Weg der Passion gegangen ist, dass er sein Leben gelassen hat am Kreuz auf Golgatha. Und wir danken dir, die wir an dich glauben dürfen, dass das die Mitte unseres Lebens ist. Jesus Christus starb für mich. Meine Schuld ist getilgt, mein Leben ist gedeckt durch Jesus. Ich darf zu Gott als meinem Vater kommen. Danke für dein Sterben, Herr Jesus Christus. Danke, dass du dieses Wunder getan hast, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass sie sich zugewandt haben zu dir. Und danke, dass du nicht nur einmal dieses Wunder tust, sondern immer und immer wieder neu. Und dass du auch heute auf uns Acht gibst, in unserer Lage, in unserer Zeit, deine Wunder in unserem Leben zu tun, deine Hilfestellung uns zu geben, deinen Trost uns zu schenken, dein Licht uns aufzuzeigen, deine Wege uns zu führen. Lass auch über diesem Tag und diesen Tagen dieses Danke für deine großen und kleinen Wunder stehen. Und dann preisen wir dich auch über dieser Zukunftsgeschichte. Und wir sind so glücklich, dass wir als Jesus-Leute dieses Vorrecht haben, mit einer unwahrscheinlichen Zukunft beschenkt zu sein. Du hast den Himmel für uns vorbereitet. Du hast den Himmel uns weit geöffnet. Und wir dürfen dir mit jedem Tag unseres Lebens einen Tag entgegengehen. Danke für diese Hoffnung, die uns bestimmt und unser Herz füllt, die unser Herz ruhig werden lässt, die uns zufrieden macht, die uns nach vorne uns ausstrecken lässt. Du bist unsere Zukunft. Dank sei dir dafür. Und so vertrauen wir dir das alles an. Unser kleines persönliches Leben, unsere Lieben, die mit uns unterwegs sind, unsere Gemeinden, unser Werk und Haus, dieses Land, die Lage in dieser deinen Welt und ehren dich, unseren Gott, über all dem. Du wirst es weise zu deinem guten Ziel führen. Und auch heute sind wir untereinander und mit dir verbunden, wenn wir miteinander beten mit den Worten, Herr Jesus, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.